Für die Predigt habe ich mir ein Glas geben lassen. Nicht, weil ich jetzt was trinken will, sondern um euch was zu zeigen. Dieses Glas ist circa 3/4 gefüllt. Jetzt ist das Glas zu 2/3 gefüllt. Zur Hälfte. Zu 1/3. Dieses Glas soll stehen für unser aller Leben. Jeder von uns ist so ein Glas. Und das Glas ist teilweise gefüllt, es ist nicht ganz leer, es ist aber auch nicht ganz voll und es ist unterschiedlich stark gefüllt. Was meine ich mit gefüllt? Mit gefüllt meine ich die innere Sicherheit, die Geborgenheit, die Sicherheit, das Glück, die Zufriedenheit. Die gibt es in unserem Leben unterschiedlich stark. Niemand kennt nur den Zustand des Leerseins. Niemand ist aber dauerhaft wirklich absolut zufrieden, glücklich und geborgen. Wir alle haben so ein unterschiedliches Level an innerer Stabilität, innerer Zufriedenheit und irgendwas, was fehlt. Wir alle wissen, so bewusst sagen wir das nicht, aber wir laufen rum und wissen, dass mit uns nicht was nicht stimmt, dass bei uns irgendwie ein Defizit ist. Dieses Defizit möchte ich Sehnsucht nennen. Und jetzt will ich keinen Monolog halten, sondern ich möchte, dass ihr mitmacht. Was sind eure Methoden mit der Sehnsucht, die ihr in eurem Leben habt, umzugehen? Ich mache mal ein paar Vorschläge. Wer von euch setzt sich in den Liegestuhl, Kopfhörer rüber und hört seine Lieblingsmusik und wird dadurch im Innersten aufgebaut? 3 Leute. Wer von euch geht an den Nordseestrand, zündet sich ein Feuer an und eine Pfeife und hört Bob Marley? 2. Wer von euch geht nach Köln shoppen jedes Wochenende und gibt ganz, ganz viel Geld aus und ist dann nach dem Shoppen immer so richtig glücklich und zufrieden? Niemand traut sich. Wer isst Schokolade, um seine eigene Unzufriedenheit zu bekämpfen? Wer geht auf die Berge und ist im Innersten bewegt von der Majestät der Schöpfung Gottes? Auch ein paar. Wer kauft sich eine Harley Davidson und fährt damit von New York nach Los Angeles? Wer von euch macht Weltreisen? Er denkt, das Glück ist irgendwo in Thailand zu finden oder in Brasilien oder in Italien. Ja, das sind Methoden, die wir mehr oder weniger stark praktizieren. Es gibt noch andere Methoden, da frage ich jetzt nicht nach. Leute lassen sich mit Alkohol verlaufen, um dieses Loch in sich selbst zu füllen. Andere nehmen Drogen, um dieses Loch zu füllen. Und das klappt wahrscheinlich relativ gut für ein paar Stunden. Und dann ist der Kater und die Unzufriedenheit und das Loch tiefer, als es davor war. Dann gibt es so andere Methoden. Immer mehr Macht. Auf der Karriereleiter immer höher, immer wichtiger werden. Oder immer mehr Sex, immer mehr Frauen, immer mehr Beziehungen, um irgendwo mal das Loch gefüllt zu haben. Oder immer mehr Geld, Reichtum. Ich brauche dies, ich brauche jenes und das noch. Sind diese Methoden gut oder sind sie schlecht? Ich meine, ich habe es schon fast angedeutet. Ohne solche Sehnsuchtsstiller könnte keiner von uns existieren. Wir brauchen gute Beziehungen. Wir brauchen das Schöne im Leben. Eine gute Musik, eine schöne Natur. Wenn es das nicht gäbe, würde unser Leben verkümmern und wir würden eingehen wie ein Grashalm in der Wüste. Aber es gibt auch richtig schädliche Methoden und auch die guten Methoden können wir vergötzen, indem wir sie nicht mehr als Geschenk nehmen, sondern indem wir uns dran krallen und denken, das kann wirklich unsere Sehnsucht erfüllen. Aber das funktioniert ja nicht ganz. Also jetzt nehme ich mein Beispiel. Ich gehe im Allgäu auf den Berg, auf den Hohen Ifen. Kennt den jemand? Nicht. Ich bin da oben, komme halb schlapp an und bin stolz wie ein König, dass ich es geschafft habe. Dann schaue ich rum und dann sehe ich den Widderstein. Oh, der Widderstein ist noch höher und außerdem felsiger. Das ist attraktiver, da hochzugehen. Da muss ich hoch, nächstes Jahr im Sommerurlaub. Ich gehe hoch und sehe die Schessaplana. Mist, noch ein höherer Berg. Und von der Schessaplana aus sehe ich den Pizbuin und so weiter. Und ich denke immer, das noch, um wirklich ein inneres Gefühl der Zufriedenheit zu erreichen. Oder Autofahrer, was weiß ich. Die Lara hat vor kurzem Führerschein gemacht. Hat vom Vater ein Fiesta geschenkt bekommen. 15 Jahre alt. Sie fährt stolz und frei und zufrieden auf die A4 und ist happy und richtig stolz auf ihren Führerschein, auf ihr Auto. Und sie wird überholt vom Golf. Naja, das ist jetzt eher ein Männerthema. Ich weiß nicht, lässt du dich demütigen von einem überholenden Auto? Ah ja, okay. Also es ist auch ein Lara-Thema. Die Lara fährt vorbei und zieht diesen Golf. Mist, im nächsten Jahr verdiene ich nichts, ich mache Missionseinsatz. Aber danach, sie jobbt neben dem Studium, tut alles dafür, einen tollen, flotten neuen Golf zu bekommen. Sie kauft ihn, ist zufrieden, 2 Tage lang, fährt über die Autobahn und wird stehen gelassen von einem dicken schwäbischen Daimler. Ja. Also, was will ich mit diesen Beispielen sagen? Diese Dinge machen uns zufrieden, aber nur für kurze Zeit. Meine Mutter hat immer formuliert, Wünsche kriegen immer Junge. Ja. Wann hat das Ganze mit der Sehnsucht angefangen? Frage an euch.
Ja, im Paradies.
Genau, am Ende vom Paradies. Also, Adam und Eva, unsere Vorfahren, die kannten diesen Zustand der dauerhaften Zufriedenheit. Sie waren zutiefst geborgen, zutiefst sicher, zutiefst glücklich, weil zwischen ihnen und Gott nichts stand. Sie waren aus Ängste in vertrauter Gemeinschaft mit ihm. Und nichts stand zwischen ihnen und Gott, ihrem Schöpfer. Und dann kam die Sünde. Es geht hier nicht in erster Linie um die Frucht, sondern es geht um die Rebellion der Menschen. Die Schlange hat der Eva eingeflüstert, dann werdet ihr sein wie Gott. Die Eva und der Adam, die wollten eine Stufe höher kommen. Sie wollten das Level des Menschlichen verlassen und in die Dimension Gottes aufsteigen. Und das war der Absturz. Aus einem Mensch kann kein Gott werden. Ihr werdet sein wie Gott, funktioniert nicht. Aber weil Adam und Eva und alle darauf folgenden Menschen und auch wir immer wieder versuchen, kleine Götter zu werden, deshalb sind wir nicht mehr in der uneingeschränkten Gemeinschaft mit Gott. Deshalb steht zwischen uns und Gott was. Und ich möchte sagen, es ist ein unendlich breiter und unendlich tiefer Graben. Hier stehen wir und da steht Gott. Und da ist die Sehnsucht, der einen Seite wieder auf die andere Seite zu kommen. Wir wollen wieder auf die Seite Gottes kommen. Aber das sagen wir in der Regel nicht so. Wir sagen, ich will einen tollen Urlaub machen. Oder ich will die schönste aller Frauen haben. Oder ich möchte das meiste aller Geld haben. Aber dahinter steckt letztlich nicht das Geld, nicht die Frau, nicht die schöne Zeit im Urlaub, sondern dahinter steht die Sehnsucht nach Gott. Die Werbung, die weiß, dass wir rumlaufen mit dem Gefühl, dass uns was fehlt. Die Werbung nutzt es aus, unser Wissen, unser Defizit, was es in uns gibt. Und sie sagt, okay, mit diesem Waschmittel wirst du die glücklichste Hausfrau. Mit diesem Bier geht so richtig, das ist so richtig süffig, das geht so richtig gut runter. Oder dieses Auto macht dich zufrieden. Die Werbung verführt uns mit diesem Wissen, das in uns drin Sehnsucht steckt. Aber es ist letztlich nicht die Sehnsucht nach dem Objekt, nach dem wir uns sehnen, sondern weil es angefangen hat, durch die Trennung von Gott, ist es die Sehnsucht, wieder bei Gott zu sein. Also wir hier, Gott da, hier dieser Graben der Sünde, der Zielverfehlung, der Rebellion, der Auflehnung. Graben unendlich breit, unendlich tief. Wir wollen wieder darüber kommen. Auch wenn wir es nicht so sagen. Aber es gibt zum Glück auf der anderen Seite auch eine Sehnsucht. Unsere Sehnsucht ist motiviert durch ein Defizit. Gottes Sehnsucht nach uns ist motiviert nicht durch ein Defizit, sondern durch Liebe. Genau. Wir versuchen alles Mögliche, um rüberzukommen. Wir versuchen es auch geistlich oder religiös zumindest, durch tadelloses Verhalten, durch Intellekt, durch starken Willen, durch Meditation, durch Reinkarnation. Funktioniert auch nicht. Wir Menschen können weder die Sünde überbrücken, noch können wir die Dimension erhöhen und in die Kategorie Gottes aufsteigen. Aber zum Glück gibt es diese Sehnsucht hier auf dieser Seite auch. Und diese Sehnsucht ist noch stärker. Und was wir nicht können, wir können nicht in die Dimension Gottes aufsteigen. Aber Gott ist in die Dimension der Menschen abgestiegen. Und nicht nur in die Dimension der Menschen, sondern auch in die Sünde, in die Trennung von sich selbst. Der allmächtige Gott hat in Windeln geschissen. Der ewige Gott ist in Raum und Zeit gekommen. Der heilige Gott hat die Sünde von all diesen Milliarden Menschen durch die Menschheitsgeschichte hindurch auf sich gezogen, in sich hineingezogen und hat am Kreuz gerufen, mein Gott, warum hast du mich verlassen? In dem Augenblick hat die Sünde, dieser garstige Graben, ihn, Gott Sohn, von ihm, Gott Vater, getrennt. Und damit hat er eine Brücke gebaut. Wir konnten nicht hier hinkommen, weil wir Sünde und Dimension nicht verändern konnten. Aber er hat diesen Abstieg gewagt und er ist diesen Abstieg gegangen, hat damit die Brücke über diese unendlich breite und unendlich tiefe Schlucht gebaut. Und jetzt ist es natürlich an uns, diese Brücke zu nutzen, dieses Angebot der Brücke für uns anzunehmen. Das macht man, wissen alle wahrscheinlich, oder zumindest die meisten, die hier sitzen, das macht man, indem man genau das Gegenteil von dem macht, was Adam und Eva gemacht hat. Nicht wir schaffen es, Gott zu werden, sondern das Eingeständnis, ich schaffe es nicht alleine. Ich komme nicht alleine mit der Sünde in meinem Leben klar. Aber du hast am Kreuz bezahlt, vergib's mir. Ich komme nicht mit eigenen Mitteln in die Gemeinschaft Gottes. Aber du bist zu mir gekommen. Sei du mein Herr, sei du mein Erlöser. Du weißt besser, was für mich gut ist. Führe du mich durchs Leben. Damit gehen wir über die Brücke und damit sind wir wieder in der Gemeinschaft Gottes. Und jetzt passiert was Erstaunliches. Jetzt ist ja eigentlich die Geschichte in gewisser Weise zu Ende. Es ist aber in zwei Kategorien noch nicht zu Ende. Zum einen, wir merken zwar schon eine Veränderung und ich glaube, als Christ hat man einen Teil dieses Defizites schon gefüllt, auch im Hier und Jetzt. Da ist in uns etwas, was uns wirklich hilft, anders durchs Leben zu kommen. Aber keiner von uns hat das Glas schon bis oben gefüllt. Wir merken, da ist schon was anders. Das wissen wir, das spüren wir. Wir gehen anders durchs Leben mit dem Wissen, der Gemeinschaft Gottes zu sein. Aber es ist noch nicht wieder voll. Es ist noch nicht wieder voll. Es kommt noch was. Und das ist das eine. Und das andere, was noch nicht fertig ist, ist, dass es viele noch gibt, die diese Brücke noch nicht kennen. Die Brücke noch nie was davon gehört haben. Und jetzt passiert was Erstaunliches. Gott, der das Entscheidende getan hat, der die Brücke wieder aufgebaut hat, der macht nicht fertig. Macht nicht alleine fertig. Er macht fertig, aber er macht mit uns fertig. In der ganzen Bibel, im Alten und Neuen Testament, setzt Gott Mitarbeiter ein. Den David, den Mose und den Jeremia, den Petrus, den Silas, den Johannes und hier in eurer Gemeinde, die Lara und den Frank und den Peter und wie auch immer ihr alle heißt. Gott macht seinen Job nicht alleine, sondern er möchte, dass wir mitmachen. Gott könnte das alleine. Und wenn er es alleine machen würde, dann würde es viel weniger dunkle Kapiteln in der Kirchengeschichte geben, dann würde es viel weniger Konflikte in eurer Gemeindegeschichte geben. Wenn Gott das Ganze alleine machen würde, dann wäre es einfach ein geniales Projekt. Aber dann hätte er es ohne uns gemacht. Er möchte, dass wir mitmachen. Und er beauftragt uns dazu. Wenn er es nicht gemacht hätte, wenn er diesen Auftrag nicht formuliert hätte, den Missionsauftrag, dann gäbe es den trotzdem, weil sich Gottes Rettungshandeln und auch unsere Beteiligung daran durch die ganze Bibel zieht. Aber er hat es auch nochmal ausdrücklich formuliert. Und jetzt haben wir diesen Auftrag mitzumachen. Wie geht es euch mit diesem Auftrag? Freut ihr euch darüber? Macht er euch Angst? Befordert er? Seid ihr erfolgreich? Seid ihr erfolglos? Es sind so unterschiedliche Gefühle. Dieser Auftrag ist eine Überforderung. Schon für die Jünger gewesen. Wie sollen sie die ganze Welt missionieren, wenn Amerika noch nicht entdeckt ist? Dieser Auftrag hat mir und vielen anderen christlichen Kindern viele peinliche Situationen in der Schule beschert. Dieser Auftrag kostet eine Menge Geld. Dieser Auftrag ist in manchen Kulturen schwer durchzuführen, weil die Menschen sich nicht groß dafür interessieren. Dieser Auftrag ist in manchen Ländern lebensgefährlich. Du warst in Pakistan. In Pakistan sterben Menschen an diesem Auftrag. Vielleicht sogar heute. Dieser Auftrag ist eine Riesenverantwortung. Dieser Auftrag kann eine Last sein. Dieser Auftrag ist für uns eine Nummer zu groß. Und jetzt möchte ich an eine andere Geschichte erinnern, wo Jesus einen Auftrag gegeben hat, der eine Überforderung war. Speisung der 5000. Ihr kennt die Geschichte. Jesus predigt zu lange, wie ich jetzt auch gleich. Und die Jünger kommen zu ihm und sagen, mach Schluss. Die Leute sollen einkaufen gehen können, damit sie vor dem Abend noch was essen können. Und dann sagt Jesus nicht, ich mache Schluss, sondern er dreht den Spieß rum und sagt, gebt ihr ihnen zu essen. So ein doofer Auftrag. Und die Jünger reagieren, wie wir auch reagiert hätten. Dafür bräuchten wir ein Jahreseinkommen, ein Jahresgehalt, um so viel Menschen mit einem Abendessen versorgen zu können. Die Jünger beschweren sich und Jesus stellt nochmal eine Frage. Und das ist keine Frage, die ein vernünftiger Schwabe stellen würde. Welche Frage stellt Jesus jetzt? Ja, also so eine doofe Frage. Jetzt haben sie ja gerade gesagt, was fehlt. Und Jesus fragt, was habt ihr? Na gut, gucken wir mal, was wir haben. Wir suchen und finden bei einem Jungen ein Feschbar. 5 Brote und 2 Fische. Und mit diesem Feschbar, Picknick, mit dieser Brotzeit, machen sie auch was Erstaunliches. Eigentlich hätten sie es selbst essen können. 5 Brote und 2 Fische für 5000 Menschen sind bloß ein paar Moleküle für jeden. 5 Brote und 2 Fische für 12 Männer, nicht üppig, aber ein bisschen. Sie hätten das selbst essen können und es hätte ihnen ein bisschen geholfen. Es wäre relativ vernünftig gewesen. Aber sie gehen den peinlichen Gang zu Jesus zurück. Peinlich, ich meine, Jesus hat gesagt, macht 5000 Leute satt. Und sie kommen mit diesem Feschbar zu Jesus und sagen diese peinliche Antwort, wir haben 5 Brote und 2 Fische. Und Jesus meckert nicht, sondern spricht das Dankgebet. Und dann macht er weiter. Was will ich damit sagen? Gottes Auftrag zur Mission ist für uns eine Nummer zu groß. Hier in Bergisch Gladbach zu groß, in Pakistan zu groß, auf den Philippinen zu groß, in Thailand zu groß. Gottes Auftrag ist für uns unmachbar. Wir können Menschen nicht retten. Aber wir dürfen einen Beitrag leisten. Was habt ihr? Hat Jesus gefragt. Was ist in unserem Leben an Potenzial, das Gott nutzen möchte? Also, wir haben 1001 Ausreden, nicht im Dienst Gottes zu stehen. Ich bin zu alt oder ich bin zu müde, ich bin zu schwach oder ich bin zu arm oder ich bin zu unbegabt oder was auch immer. Das sind alles Ausreden, oder was heißt Argumente? Das sind Argumente, die sehr schlüssig sind, wenn wir den Missionsauftrag hören. Aber Jesus fragt nicht, was fehlt euch, sondern er fragt, was habt ihr? Jetzt frage ich an euch, was habt ihr? Wer von euch hat, also braucht ihr jetzt nicht melden, wer von euch hat Geld? Kann man für Mission gut gebrauchen. Oder für Gemeinde. Gemeindebau in Deutschland ist ja quasi, in Deutschland ist es Gemeindebau und Gemeindebau im Ausland heißt Mission. Was habt ihr an Geld? Was habt ihr an Zeit? Was habt ihr an Kraft? Was habt ihr an natürlichen Begabungen? Im musikalischen Bereich, im auditorischen Bereich, im handwerklichen Bereich? Was habt ihr an geistlichen Begabungen, Leidenschaft für Gebet, die Fähigkeit, die Bibel auszulegen, evangelistisches Herz, großes Maß an Vertrauen, Gebet für Kranke? Was habt ihr? Jeder von euch hat irgendwas. Ich weiß es von euch nicht. Und die Frage, die sich jetzt stellt, ist die, essen wir unser Vesper selber? Oder bringen wir es zu Jesus? Also nutze ich mein Potenzial, nutze ich mein Geld, meine Kraft, meine Begabungen für mich, damit ich berühmt und wichtig und schön und reich werde? Oder nehme ich diese 5 Brote und 2 Fische, laufe damit zu Jesus und sage, hier, du hast meine begrenzte Fähigkeit zu organisieren. Du hast meine begrenzte Kraft. Du hast meinen Geldbeutel. Du hast meine Gebetszeiten. Nutze ich mein Potenzial für mich oder nutze ich es für Gott? Nutze ich es für das, was ihm wichtig ist? Und das kann natürlich total unterschiedlich aussehen. Das kann an unterschiedlichen Orten sein. Das kann zu unterschiedlichen Lebenssituationen unterschiedlich sein. Also beten kann man mit 12. Man kann da auch schon ein bisschen spenden, aber mit 30 kann man mehr spenden wie mit 12. Man ist mit 20 flexibler wie mit 80. Aber mit 80 hat man mehr Erfahrung. Mit 40 hat man weniger Zeit zum Beten, wenn man 7 Kinder hat oder 8 oder wie viel habt ihr? 7. Da hat man weniger Zeit zum Beten wie mit 80. Die 5 Brote und 2 Fische können sich verändern unterwegs in unserem Leben. Aber die Frage, gehe ich mit den 5 Broten und 2 Fischen zu Jesus, gebe es ihm, investiere ich es in seine Hand oder sorge ich dafür, dass ich schön, reich und wichtig werde. Missionsauftrag ist ein Auftrag, ist eine Last, manchmal ist eine große Verantwortung, ist eine Überforderung. Aber unsere Frage sollte nicht sein, mache ich mit oder mache ich nicht mit? Das ist im Grunde die falsche Frage. Sondern die Frage sollte sein, wie mache ich mit? Mache ich mit, indem ich den Kindern im Kindergarten in Chiang Mai Jesus lieb mache, ihnen biblische Geschichten erzähle und darüber hinaus in der thailändischen Gemeinde mich engagiere? Oder mache ich mit, indem ich hier mir Zeit nehme für Menschen, die wirklich in Not sind? In unserer Gemeinde kommen immer wieder neue Leute dazu. Das ist ein Vorrecht. Und die meisten kommen dazu, weil sie Hilfe in praktischen Nöten bekommen haben. Hilfen in familiären Durcheinander, Hilfen in Eheschwierigkeiten. Da haben sie Hilfe empfangen und dadurch sind sie zur Gemeinde gekommen. Seelsorgerliche Begabung, ganz wichtig. Andere gehen auf die Knie und beten. Andere verdienen Geld und investieren es ins Reich Gottes. Ich möchte noch eine Geschichte erzählen, kurz vorm Ende. Als unser Jakob 5 Jahre alt war, haben wir ein Kinderhäuschen gebaut im Garten. Ich bin handwerklich nicht besonders begabt, aber das habe ich hingekriegt. Und natürlich, Jakob will helfen, darf auch helfen. Also, Jakob gibt mir Nagel, ich hau den Nagel rein. Jakob gibt mir Nagel, ich hau den Nagel rein. Wie lange geht es gut? Dreimal, ja. Genau. Und dann kommt Papa, jetzt reißt du den Nagel und ich hammer. Und kleine Finger, großer Hammer, ist nicht ganz ungefährlich. Vor allem, weil der Papa ja dann den Nagel halten muss. Gut. Dann muss Brettchen gesägt werden mit der Stichsäge. Papa sägt, Jakob hält Brettchen. Wie lange geht's gut? 3 Minuten. Und was kommt dann? Papa, ich möchte sägen und du hältst das Brettchen. Gut, drehen wir es um. Und am Ende vom Tag sagen die Kinder dann, Papa, gell, wenn wir nicht so geholfen hätten, dann wären wir nicht so weit gekommen. Was will ich mit dieser Geschichte sagen? Es war für die Kinder eine Ehre, mitmachen zu dürfen. Und es war für mich ein Vertrauensschritt, sie mitmachen zu lassen. Es ist für uns eine Ehre, bei Gottes Sache mitzumachen. Gott könnte es besser und effektiver ohne uns. Aber er lässt uns mitmachen. Er mutet uns zu, nein, nicht ermutet uns zu, er ehrt uns damit, bei dem mitzumachen, was das Wichtigste in der Zeitgeschichte ist. Es ist eine Ehre für uns, dort mitmachen zu dürfen. Und Gott vertraut uns, obwohl er weiß, dass Dinge schiefgehen. Dass Dinge in eurer Gemeinde schief gehen, in unserer Gemeinde, in der Marburger Mission, bei UM, überall gehen auch Dinge schief. Aber Gott vertraut uns trotzdem, dass wir trotz unserer Begrenzungen mitmachen dürfen. Es ist eine Ehre und ein Vertrauenserweis Gottes, dass ihr und ich mitmachen dürfen. Uns ist verknüpft mit einer Verheißung. Die Verheißung, kennt ihr, wird oft auch in anderem Zusammenhang zitiert, steht aber im Zusammenhang mit dem Missionsbefehl, ich bin bei euch alle Tage bis ans Ende der Welt. Mission ist Mitmachen bei Gottes Rettungshandeln. Es ist nicht die Frage, will ich oder will ich nicht, sondern im Grunde die Frage, wie mache ich mit? Was ist mein Potenzial, was ich investieren kann und will und soll? Und dann findet die Geschichte auch irgendwann ihr Ende. Ganz am Anfang ist Paradies, das ist das Leben, so wie Gott es sich vorgestellt hat. Die ersten 2 Kapitel in der Bibel. Dann kommt die Geschichte von Mission oder von Sünde, von Mission und von Rettungshandeln Gottes. Und am Ende ist es wieder so. Die letzten 2 Kapitel ist das Leben wieder so, wie Gott es sich gedacht hat. Ein Leben, was gefüllt ist bis zum Rand. Weil wir dann wieder in der unmittelbaren Gegenwart Gottes sind. Ich lese aus Offenbarung 21. Dann sah ich einen neuen Himmel und eine neue Erde. Der vorige Himmel und die vorige Erde waren vergangen und auch das Meer war nicht mehr da. Ich sah, wie die Stadt Gottes, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabkam, festlich geschmückt wie eine Braut an ihrem Hochzeitstag. Eine gewaltige Stimme hörte ich vom Thron her rufen. Und jetzt kommt der Satz, hier wird Gott mitten unter den Menschen sein. Also wieder so wie am Anfang. Er wird bei ihnen wohnen und sie werden sein Volk sein. Ja, von nun an wird Gott selbst in ihrer Mitte leben. Er wird alle Tränen trocknen und den Tod und der Tod wird keine Macht mehr haben. Leid, Plage und Schmerzen wird es nie wieder geben, denn was einmal war, ist für immer vorbei. Der auf dem Thron saß, sagte, siehe, ich schaffe alles neu. Und mich forderte er auf, schreib auf, was ich dir sage. Alles ist zuverlässig und wahr. Und weiter sagte er, alles ist in Erfüllung gegangen. Ich bin der Anfang und ich bin das Ziel. Allen Durstigen, die Durstigen, das sind die, die mit der Sehnsucht, die werden Wasser aus der Quelle des Lebens schenken. Den werde ich Wasser aus der Quelle des Lebens schenken. Wer durchhält und den Sieg erringt, wird dies alles besitzen. Ich werde sein Gott sein und er wird mein Kind sein. Wir dürfen dabei sein, weil wir über die Brücke gegangen sind. Aber wir dürfen auch, oder wir sollen auch, wir dürfen und sollen die Brücke anderen zeigen, damit für möglichst wenig Menschen das Realität wird, was infolge dieser Verse steht. Es gibt nicht nur die, die im Ziel ankommen, bei Gott in der Gemeinschaft. Es gibt auch die, die in der Gottferne ankommen. Und es ist so unsere Aufgabe, vielen von ihnen mit unserem Potenzial dazu zu helfen, die Brücke zu finden. Amen.